Einen wunderschönen guten Morgen. Was der Geist den Gemeinden sagt. Heute geht eine Themenreihe los. Den Titel habe ich ausgewählt, aber das Thema hat sich die Gemeindeleitung rausgesucht, oder? Oder war es der Vorstand oder irgendwie so? Genau. Ich weiß gar nicht, ob ihr wisst, worum es geht. Außer den Titel wisst ihr gar nichts, ne? Oder? Ihr lasst euch überraschen, sehr schön. Genau, es geht also um einen Ausschnitt aus der Offenbarung. Einen ziemlich bekannten, nämlich Offenbarung 2 und 3. Das sind die sogenannten 7-Cent-Schreiben an die Gemeinden. Ich gebe zu, Offenbarung ist eine Herausforderung. Immer. Mal mehr, mal weniger. Offenbarung wird ja auch als das Buch mit 7 Siegeln bezeichnet, nicht umsonst. Weiß nicht, wer sich von euch schon mal intensiver damit beschäftigt hat. Die eine oder andere Predigt oder Ausarbeitung habt ihr vielleicht schon gehört. Es gibt also eine riesen Bandbreite an Auslegungsmöglichkeiten, Interpretationen und so weiter. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass es Offenbarung 2 und 3 geworden ist. Das ist noch relativ praktisch und lebensnah und da gibt es auch gar nicht so viel Interpretationsspielraum. Das ist recht eindeutig, was da steht. Trotzdem habe ich gemerkt, als ich mich so damit beschäftigt habe, ich werde nicht drum rumkommen, beim ersten Mal, also heute, sind 3 Sonntage, wo wir uns damit beschäftigen wollen und heute werde ich erstmal ein bisschen eine Einführung geben müssen, damit wir ein Stück den Kontext oder den Zusammenhang auf die Reihe kriegen. Das ist wichtig, weil wenn wir die einfach nur so herausgenommen betrachten, diese 7-Cent-Schreiben, dann fehlt irgendwie was von der zentralen Botschaft, die dahinter steht. Also heute erstmal ein bisschen ein Überblick, ein Einblick, eine Übersicht auch über diese beiden Kapitel. Und die nächsten beiden Male wird es dann ein Stück thematische Vertiefungen geben. Genau, die Einführung zu Offenbarung 2 und 3 steht logischerweise in Offenbarung 1. Und das ist ja ganz spannend zu lesen. Da wird deutlich, in was für eine Richtung dieses Buch geht, die Offenbarung. Da geht es schon los mit gewissen Bildern, die Johannes aufmacht. Aber erstmal zum großen Ganzen. Die Offenbarung ist geschrieben, habe ich gerade schon gesagt, von Johannes, von dem Evangelisten Johannes, der auch das Evangelium des Johannes geschrieben hat, das 4. Evangelium und auch mit Abstand das jüngste Evangelium, was wir haben. Und es wird in dem ersten Kapitel deutlich, da schreibt er das auch selber, dass er also diese Offenbarung verfasst im Exil. Er ist also aufgrund seines Glaubens und vor allem aufgrund seines Einflusses, den er hatte, ist er auf die Insel Patmos verbannt worden. Die ist also irgendwo mitten in der Ägäis, eine kleine Insel, gehört zu Griechenland und ist im Prinzip der Küste vorgelagert von der Provinz Kleinasien, in der die 7 Gemeinden sind, an die die 7 sogenannten Sendschreiben adressiert sind. Johannes hat also die Adressaten dieser Offenbarung, man könnte sagen, vor Augen. Nicht so ganz direkt, aber sie sind irgendwie im Blick. Und ich habe euch hier mal ein Stück, die ersten paar Verse mitgebracht der Offenbarung, weil die den Weg beschreiben, den diese Botschaft geht. Also da nimmt uns Johannes schön mit rein, um das einsortieren zu können, was transportiert er hier und wo kommt es her? Wo kommt diese Botschaft her? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. So geht die Offenbarung los. Offenbarung kommt von dem griechischen Wort Apokalypsein, das heißt etwas offenlegen, etwas aufdecken. Das hat also nichts mit hier Weltuntergangsszenarien zu tun, auch wenn manches in der Offenbarung vielleicht ein Stück so klingt. Aber dieses Wort heißt erstmal, dass etwas enthüllt wird. Wir kriegen also in der Offenbarung einen Einblick in das, wie Johannes schreibt, was bald geschehen muss. Bald ist immer relativ. In der Zeit, als das Neue Testament entstanden ist, war eine sehr nahe Erwartung des Wiederkommens Jesu an der Tagesordnung. Die sind eigentlich alle davon ausgegangen, das erleben wir noch. Hat nicht ganz so geklappt. Wir sind 2000 Jahre später und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Bald ist relativ. Und trotzdem gibt es ein Stück Einblicke in den Plan, den Gott noch mit uns hat. Wie gesagt, dazu gibt es sehr viele verschiedene Auslegungen. Hier in dem ersten Vers wird deutlich, die Botschaft, die Offenbarung, diese Offenlegung kommt also von Gott höchst selbst und wird über Jesus Christus weitergegeben an einen Engel. Und der gibt sie weiter an seinen Knecht Johannes. Von Gott über Jesus und einen Engel zu Johannes, der das alles aufschreibt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat, alles, was er sah. Johannes macht hier ein Stück deutlich, was seine Autorität ist. Das kommt direkt von Gott. Und dann, zwei Verse weiter, geht es los, Johannes den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Das ist so ein typischer Briefanfang. Ich habe hier übrigens die Elberfelder Übersetzung gewählt, die ist sehr wörtlich, deswegen manchmal ein bisschen holprig, aber ich habe gedacht, es soll ja vertiefend sein, oder? So klingen ganz viele Briefanfänge im Neuen Testament. Johannes, also das ist der, der das schreibt, den sieben Gemeinden, die in Asien sind. Und mit Asien ist nicht der Kontinent gemeint, wie wir ihn heute kennen, sondern eben diese kleine Provinz Asien, die es damals gab. Und in der die sieben Städte liegen, an die dir sieben Sendschreiben, man könnte es auch einfach Briefe nennen, die sieben Briefe adressiert sind. Aber die Offenbarung als Ganzes ist also an diese sieben Gemeinden gerichtet. Sieben ist die Zahl, die in der Bibel für Vollkommenheit und für das Göttliche steht, für das vollständig Göttliche. Also symbolisch steckt da auch drin, das ist nicht nur an diese sieben Gemeinden gerichtet, die Offenbarung, sondern sie gilt im Prinzip der ganzen Gemeinde Jesu Christi. Und dazu gehören ja auch wir immer noch heute, 2000 Jahre später, in den Tiefen des Erzgebirges. Faszinierend, oder? Also das, was Johannes hier schreibt, gilt auch uns. Und das, was in Johannes, in Offenbarung 1 sehr deutlich rauskommt, so als Einleitung vor dem Ganzen, ist, dass es um Jesus, den ewigen Herrscher, geht. Das ist mir ganz wichtig geworden und das wollte ich gerne wirklich vorne ranstellen, bevor wir so uns mit den inhaltlichen Dingen dieser sieben Briefe beschäftigen, die an die Gemeinden gerichtet sind. Das ist im Prinzip der Überbau, der drüber steht und den man immer im Blick haben muss, haben darf. Es geht um Jesus, den ewigen Herrscher. Und Johannes beschreibt das so: Ich war an des Herrn Tag im Geist. So beginnt er im Prinzip die Einleitung seiner Vision, die er hat. Ich war an des Herrn Tag, also am Sonntag, im Geist. Fand ich eine total interessante Formulierung. Also er hat richtig gespürt, Geist Gottes wirkt jetzt in mir und zeigt mir was, offenbart mir etwas. Das ist eindeutig und ohne Diskussion Gottes Geist, der hier wirkt. Und dann habe ich bloß mal ein paar Formulierungen rausgegriffen, die deutlich machen, um wen es hier geht und von wem diese Botschaft kommt. Jesus Christus, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Viel hoheitlicher geht's kaum. Jesus Christus, der Erstgeborene der Toten, Hinweis auf die Auferstehung, und der Fürst der Könige der Erde. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das klingt fast wie so ein Lobgesang. Also Johannes ist hier erfüllt von der Größe Jesu Christi. Und dann kommt die erste Vision, die Johannes hat, die Vision vom Menschensohn. Die Vision vom Menschensohn, die habe ich jetzt nicht komplett aufgeschrieben, aber da wird Jesus beschrieben mit einem langen weißen Gewand. Das ist ein Hinweis auf die hohe Priesterwürde, die Jesus getragen hat oder Jesus immer noch trägt. Und mit einem goldenen Gürtel um die Brust, das ist was, was eigentlich Könige getragen haben. Da wird also deutlich, dass Jesus alle Ämter in sich vereint, alle Herrschaft, alle Macht in sich vereint. Und dann wird noch manch anderes beschrieben, eine Zunge wie ein zweischneidiges Schwert und Augen wie Feuerflammen. Sehr imposant, sehr furchteinflößend, wie Jesus hier beschrieben wird. Und das macht einen krassen Kontrast auf zu dem, wie wir Jesus in den Evangelien lesen. Das ist nicht mehr dieser Mensch Jesus, der hier auf der Erde gewandelt ist, der Leid erlebt hat, der gelitten hat, der ans Kreuz gegangen ist und gestorben ist, sondern das ist der ewige Jesus, der verherrlichte, der erhöhte Jesus. Das macht Johannes am Anfang sehr deutlich. Und es wird auch deutlich in der Formulierung, was Jesus selbst dann sagt in der Vision zu Johannes. Fürchte dich nicht. Eine ganz typische Formulierung, wenn Gott selber oder Jesus Christus oder ein Engel den Menschen begegnet. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Hades ist das griechische Totenreich gewesen. Das ist ein ganz anderer Jesus und doch dasselbe. Die Menschengestalt ist abgelegt, hat eine völlig neue Erscheinungsform, rein optisch, so dass man es kaum beschreiben kann. Und er sagt, ich bin der Erste, der Letzte, der Lebendige. Da kommt Ostern wieder raus. Wir kommen ja gerade erst von Ostern her. Und ich finde, das passt total gut, auch wenn das wahrscheinlich gar nicht so geplant war, dass diese Themenreihe jetzt im Anschluss an Ostern kommt. Weil es hier um den Auferstandenen, um den Lebendigen, den ewigen Jesus geht. In seiner Herrlichkeit. Um den geht es, um nichts anderes. Und seine Gemeinde sind wir. Das ist unser Herr, der hier beschrieben ist. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist interessant. Ich habe ja vorhin gesagt, die Offenbarung ist von Johannes geschrieben, der auch das Evangelium geschrieben hat. Und in dem Evangelium des Johannes kriegen wir eine Ahnung davon, wie Johannes Jesus gesehen hat. Da leuchtet das schon so ein bisschen auf, was hier in der Offenbarung dann so richtig zur Entfaltung kommt. In keinem Evangelium ist Jesus so erhöht beschrieben wie im Johannesevangelium. Könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr das lest. In anderen Evangelien ist Jesus vielmehr als eben der Mensch Jesus beschrieben. Und Johannes nimmt es immer schon wieder ein Stück vorweg, diese göttliche Seite Jesu, diese erhöhte, diese verherrlichte Seite Jesu. Und in dieser Vision, die Johannes hat, beschreibt er als Erstes, dass er sieben Leuchter sieht. Sieben Leuchter, in denen dieser verherrlichte Jesus wandelt. Zwischen denen läuft er entlang. Und er hat sieben Sterne in seiner rechten Hand. Ich habe es gesagt, es wird herausfordernd, ne? Auch für mich. Die sieben Leuchter, Gott sei Dank wird es erklärt, erklärt Jesus selber. Die sieben Leuchter sind diese sieben Gemeinden, an die die Offenbarung gerichtet ist und an die auch dann konkret diese sieben Sendschreiben gerichtet sind. Und die sieben Sterne, die Jesus in der Hand hält, sind die sieben Engel der Gemeinden, so ist es geschrieben. Da geht es schon los mit den verschiedenen Interpretationsvarianten. Die Engel, Können also wirklich den Gemeinden zugeordnete überirdische Wesen sein, die wie Boten zwischen Gott und den Gemeinden fungieren? Man kann das griechische Wort für Engel aber auch mit Ältester übersetzen. Also es kann auch der Leiter der Gemeinde gemeint sein, der menschliche Leiter. Das ist auch je nach Bibelübersetzung unterschiedlich gedeutet. Könnt ihr mal darauf achten, könnt mal zu Hause gucken, wie es bei euch übersetzt ist, ob da Engel steht oder Bote oder Leiter oder Vorsteher, gibt es verschiedene Varianten. Aber ich finde dieses Bild sehr schön, dass es heißt, dieser ewige, kaum beschreibliche Jesus, dieser verherrlichte Jesus, läuft zwischen den Gemeinden hin und her. Der ist da anwesend, der ist da gegenwärtig. Da hat die Gemeinden im Blick. Er ist da. Und wie gesagt, das gilt nicht nur für diese 7 Gemeinden in Kleinasien von damals, sondern das gilt für die Gesamtheit der Gemeinde Jesu Christi. Ganz konkret heißt es, Jesus ist auch hier und heute da. Mitten unter uns ist so eine klassische fromme Formulierung. Er ist mitten unter uns. Er ist in uns, er ist einfach da. Und ich finde auch das Bild schön, dass er die Leiter der Gemeinde in seiner Hand hält. Mal so als Zuspruch an die Gemeindeleitung. Der ewige, der auferstandene, der lebendige Jesus. Der Erste und der Letzte, der alles in seiner Hand hält und alle Macht hat, hält euch, hält uns in seiner Hand. Seine Gemeinde ist ihm nicht egal. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal den Eindruck habt, es könnte anders laufen oder man würde sich manches wünschen. Am Freitag war Gemeinschaftsleitertreffen. Da durften sich die Gemeinschaftsleiter aus dem Bezirk wünschen, vom Bezirk, was sie gerne so hätten. Wir haben gleich dazu gesagt, wir werden nicht alles erfüllen können, aber ihr dürft euch mal wünschen. Auch wenn es nicht immer alles so läuft, wie wir uns das wünschen, in unserer Gemeinde und auch in unserem persönlichen Leben, haben wir die Zusage der Gegenwart Jesu. Jesus ist da und wir sind ihm nicht egal. Das mal so als Einleitung aus Offenbarung 1. Das ist quasi so das Vorspiel, der Überbau über dem Ganzen, was dann kommt. Und dann kommen die 7 Briefe an die Gemeinden in Offenbarung 2 und 3. Das sind genau diese beiden Kapitel und da werden konkret die 7 Gemeinden angesprochen, die es dort gibt. Habt ihr schon mal gehört, sicherlich den einen oder anderen Namen, Ephesus, Thyatira, Laodicea, Smyrna, Pergamon und so weiter. Das sind 7 Städte, die es dort gab. Und wo überall Gemeinden waren und die jeweils eine ganz personalisierte Botschaft bekommen haben. Mit den Botschaften wollen wir uns die nächsten beiden Male dann intensiver beschäftigen. Mit, ja, wie gesagt, thematischen Schwerpunkten. Und heute wollen wir uns bloß mal angucken, in welche Richtung das geht. Das ist nämlich hochspannend, wenn man Johannes liest, sowohl das Evangelium des Johannes als auch die Offenbarung des Johannes, da stellt man immer so eine gewisse Affinität zur literarischen Komposition fest, sage ich jetzt mal. Also das Johannesevangelium, da kann man Studien drüber betreiben und kann da Schemata aufmachen, wie das zusammengepuzzelt ist. Es ist hochspannend, wirklich. Der erzählt nicht chronologisch, sondern der bastelt das so zusammen, dass es ein wunderschönes Bild ergibt. Und in der Offenbarung ist es noch viel komplexer. Ich habe da mal ein Schema über die Offenbarung in die Hand gedrückt bekommen. Ich weiß nicht mehr, auf wie groß das ausgedruckt war, weil es auf A4 einfach gar nicht drauf passt. Geht nicht. Es ist unglaublich komplex und ja, zeigt auf vielleicht ein Stück verwirrende Weise, was Gott noch so vorhat mit uns. Und ein Stück merkt man diese Komposition auch in diesen Briefen an die Gemeinden. Die sind im Prinzip immer gleich aufgebaut. Das geht los mit der Formulierung, dem Engel der Gemeinde in sowieso Hilmersdorf schreibe. Dem Engel, dem Ältesten, dem Leiter, dem Boten der Gemeinde in Hilmersdorf schreibe. Doppelpunkt. Das ist immer die Einführung. Das heißt, es ist ganz konkret auf eine Gemeinde zugeschnitten. Ich finde es toll, dass schon damals Jesus nicht alles in einen Topf geschmissen hat. Schon gar nicht alle Menschen, aber auch nicht alle Gemeinden, sondern dass er jede Gemeinde einzeln anguckt. Das ist ihm wichtig. Und das zeigt für mich auch ein Stück die Hingabe und die Liebe und die Leidenschaft, die da dahinter stehen. Menschen, die Gott nicht kennen, sehen ihn oft als so ein Tyrann, ne, dem wir eigentlich egal sind. Da wird uns in der Bibel ein anderes Bild vermittelt. Jesus sieht die Gemeinden im Einzelnen und sieht, was bei denen dran ist. Dann geht's weiter. Dies sagt der Punkt, Punkt, Punkt. Da werden Bilder aufgegriffen aus Offenbarung 1, wo Jesus beschrieben wird, der zwischen den sieben Leuchtern wandelt oder der mit dem zweischneidigen Schwert aus dem Mund oder der die sieben Sterne in der Hand hält, der Erste und der Letzte, der Lebendige. Da werden diese Begriffe wiederverwendet. Dies sagt der. Wird ganz klar gesagt, das ist ja nicht irgendwas, was Johannes sich ausgedacht hat, sondern, ihr erinnert euch, er ist im Geist. Er kriegt eine Botschaft von Gott an die Gemeinden. Der, der das schreibt, das ist der Ewige. Das ist der lebendige Herr, der, der alle Macht hat. Das sollen die Gemeinden immer erst nochmal gesagt bekommen. Das hat eine Autorität, das hat ein Gewicht. Das ist nicht irgendein beliebiger Brief. Und das dürfen auch wir im Hinterkopf behalten, wenn wir dann die nächsten Male auch so die thematischen Schwerpunkte uns angucken. Das ist nicht irgendjemand, der hier spricht, das ist Jesus höchst selbst. Und dann geht's los. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Ich kenne deine Werke. Zum Beispiel sagt er, ich kenne deine Geduld. Ich kenne deine Liebe. Ich weiß, dass du eine gesunde Lehre vertrittst. Oder ich weiß, dass du ganz eifrig im Dienst bist. Ich weiß, dass du mutig Zeugnis gibst von mir. Ich weiß, dass du das Böse hast. Bloß mal als so ein paar Beispiele, was Jesus da aufzählt an die verschiedenen Gemeinden. Ich kenne das, was du Gutes tust, wo du auf dem richtigen Weg bist. Finde ich pädagogisch wundervoll. Jesus stellt das Lob vorne ran. Macht er gut, ne? Das lernt man so in der Pädagogik, immer erstmal loben, ne? Bevor man auch konstruktive Kritik anbringt. Immer erstmal das Gute sagen, macht Jesus auch so. Ich weiß, dass du Gutes tust. Ich weiß, dass du an verschiedenen Stellen auf dem richtigen Weg bist. Auch ihr seid an bestimmten Stellen auf einem guten Weg. Wir Menschen vergessen das bloß oft, oder? Wir meckern gerne und vergessen das mit dem Positiven ganz oft. Also ich zumindest. Hat auch was mit Dankbarkeit zu tun. Wofür kannst du in deiner Gemeinde dankbar sein? Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Und dann kommt das Aber. Aber ich habe gegen dich. Es gibt bloß zwei Gemeinden, wo dieser Satz nicht steht. Da hat Jesus tatsächlich nichts einzuwenden. Auch das gibt's. Das sind Gemeinden, die besonders bedrängt und verfolgt sind. Und die durchhalten. Das scheint eine Situation zu sein, Bedrängnis und Verfolgung, die die Chance hat, sehr nah an Jesus ranzukommen. Aber es gibt eben auch einige Gemeinden, wo er Einwände hat. Zum Beispiel, du duldest, dass bei dir Irrlehren verbreitet werden und du sagst nichts dagegen, du findest es okay. Oder traust dich nicht. Oder du bist irgendwie geistlich starr geworden. Oder da ist kein Leben mehr da. Wo ist bei dir die Liebe geblieben? Das sind so wunde Punkte, die Jesus anspricht. Und vielleicht ist das für uns heute das Herausforderndste. Ich gebe es ehrlich zu, das sind Texte, die suche ich mir eher nicht so raus als Predigtthemen. Weil so dieses Mahnen, hier grinsen welche, dieses Mahnen und dieses kritisch hinterfragen, tut man sich heute schwer damit, oder? Da müsste man ja vielleicht am Ende Kritik über sich ergehen lassen und prüfen und vielleicht was ändern. Oder man müsste vielleicht sogar jemanden anders auf was hinweisen. Da wird es noch schwieriger. Das ist heute unglaublich schwierig geworden. Das war noch bis vor ein paar Jahrzehnten überhaupt kein Problem. Da war dann vielleicht eher das Problem, dass die Liebe gefehlt hat. Heute beobachte ich das auch bei mir selber, dass wir eher auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Weil wir sagen, es muss ja jeder seins machen. Und da fordert uns dieser Abschnitt der Offenbarung und eigentlich dieses ganze Buch wirklich heraus. Fordert uns wirklich heraus, weil da ganz konkret Dinge angesprochen werden, und zwar von Jesus selber. Der sagt, das ist nicht in Ordnung. Und da werden wir die nächsten 2 Wochen auch ein Stück, 3 Wochen mit einer Pause, ein Stück näher reingucken. Was hat Jesus uns heute zu sagen? Was an Positivem, aber auch was, wo er sagt, hier müsst ihr aufpassen. Jesus lässt es pädagogisch sinnvoll nicht bei der Kritik bewenden, sondern gibt einen Hinweis, wie es weitergehen darf. Bei denen, die so in Bedrängnis, in Verfolgung sind, da kommen so Formulierungen wie, sei treu, halte fest, ja? Bleib stark, bleib standhaft. Du wirst durchhalten. Aber bei den meisten findet sich auch irgendwo die Formulierung tu Buße. Das kommt auffällig oft vor. Tu Buße, kehr um, änder was. Du musst was ändern. Das ist eine Aufforderung Jesu. Ich finde es toll, dass er ganz klar sagt, was seine Erwartung ist, wie es besser weitergehen kann. Also er spricht ja kein vernichtendes Urteil, aber er spricht eine Warnung aus. Zum Schluss kommt immer eine Zusage. Wer überwindet? Punkt, Punkt, Punkt. Wer überwindet, der wird die Früchte vom Baum des Lebens essen. Oder den wird Gott segnen, der wird himmlische Speise bekommen. Der wird weiße Kleider tragen, dessen Name wird im Buch des Lebens geschrieben sein. Der wird ein Pfeiler im Tempel Gottes sein. Das sind so Zusagen, die auf die Ewigkeit hindeuten. Die deutlich machen, du wirst in der Gegenwart Gottes mit am Start sein. In der ewigen Gegenwart Gottes. Und diese Bilder versuchen das irgendwie zu greifen, wie das aussehen kann und wie wunderschön das sein kann. Wer überwindet? Also wenn ihr euch an das haltet, was ich sage, dann werdet ihr bei Gott sein, auf ewig, genau wie ich, sagt Jesus. Und der letzte Satz. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Die letzten beiden Punkte sind an manchen Stellen auch vertauscht. Da kommt erst dieser Satz und dann die Zusage für die Überwinder. Aber dieser Satz, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt, der steht wortwörtlich so bei jedem Sendschreiben mit drin am Ende. Das ist so ein Horch auf. Hör zu, nimm das ernst, was hier gesagt wird. Das ist nicht irrelevant. Und ich weiß, in Zeiten von WhatsApp-Status und Instagram und TikTok und Co. ist es spannend zu sagen, horch mal drauf, nimm das ernst. Ne? Kennt ihr das? Können wir gar nicht so schnell verarbeiten. Das nehmen wir meistens nicht so ernst, was wir da so sehen. Das wird irgendwie ganz oberflächlich so wahrgenommen. Aber das hier hat ein ganz anderes Gewicht, eine ganz andere Dimension. Wer ein Ohr hat, höre. Ein Ohr, wir haben sogar zwei. Eine gute Voraussetzung, oder? Nicht, damit es da rein und da raus geht, damit es hier von zwei Seiten rein kann. Stereo quasi. Wir können das Stereo hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich finde es schön, hier wird deutlich, Jesus und der Geist, das ist eins. Das ist ein Absender. Das kommt vom dreieinigen Gott. Hört zu, was euer Gott, euer Herr, euer König, euer Priester euch zu sagen hat. Es kommt von der höchsten Autorität. Soweit mal ein Stück die Einleitung zu diesen zwei Kapiteln, wo wir die nächsten Male noch tiefer reingucken wollen. Mir liegt es am Herzen, dass wir von heute so ein Stück dieses große Ganze mitnehmen, diesen Überbau, der da drüber liegt. Jesus von Ostern her ist der Lebendige, ist der Ewige, ist der Herrscher. Er ist nicht mehr der, der am Kreuz hängt. Das war gestern, das war Karfreitag. Seit Ostern ist er neu. Er hat den Auferstehungsleib schon, der uns noch zugesagt ist. Und er ist der, der auf dem Thron sitzt. Da ist ganz viel Glanz und Gloria drin, in dem, wie Jesus hier beschrieben wird. Im positivsten Sinn. Und man merkt das immer wieder in der Offenbarung, wie Johannes da auch um Worte ringt, um das zu beschreiben, was er sieht. Wir sein Skript nicht gesehen haben, da hat bestimmt immer wieder durchgestrichen, gedacht, nee, das muss ich anders schreiben, damit die begreifen, was ich hier sehe. Der ewige Jesus, der Erste und der Letzte, der da alles umfasst, der da alles in der Hand hat, der da alles im Blick hat. Und der selbst den Schlüssel zum Tod und zur Totenwelt hat. Keine Grenzen für den auferstandenen Jesus. Und dieser Jesus ist auch der Herr dieser Gemeinde. Der hat uns, der hat euch im Blick. Und ihr seid ihm nicht egal. Wir sind ihm nicht egal, sondern wir liegen ihm am Herzen. Und er hat uns was zu sagen. Von Herzen. Und was er uns zu sagen hat, das gucken wir uns die nächsten beiden Male an. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns durch dein Wort so herausforderst. Dass es nicht so simpel und einfach gestrickt ist, sondern dass du uns auch ein Stück herauskitzelst und uns deutlich machst, wie groß du bist und wie unfassbar du bist. Danke, dass du auferstanden bist und lebst, dass wir Ostern feiern durften und immer noch feiern dürfen, weil Ostern nie zu Ende geht, weil du der Lebendige bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke dafür, Herr. Und danke, dass du unser Herr bist, ganz persönlich und auch Herr dieser deiner Gemeinde und deiner ganzen Gemeinde. Dass dir nichts verloren geht, dass du nichts aus den Augen verlierst, sondern dass du uns im Blick hast und dass wir dir am Herzen liegen. Bitte lass uns das mitnehmen in diesen Tag, in die kommenden Wochen und auch in ja, die Dinge, die wir uns die nächsten Wochen noch anschauen. Wenn wir hören, was du uns zu sagen hast. Dir sei Ehre. Amen.